Liebe Gemeinde, nun wird es höchste Zeit, dass ich auch einmal wieder hier predigen darf. Vor meiner Urlaubsreise nach Brasilien war ich an manchen Stellen im Bezirksaber dann nicht mehr hier im Gottesdienst. Aber jetzt würde mich am meisten pupfern, einiges zu erzählen von dieser eindrucksvollen Reise, 3 Wochen in Brasilien, von den lieblichen Bergen und Tälern von Santa Catarina, wo schon vor 150 Jahren Einwanderer aus dem Hunsrück und aus Pommern den Urwald gerodet haben und herrliche Farmen angelegt haben. Ich soll Grüße bestellen von Karl Scheible und Gustav Braun. Im Jahr 1927 sind 5 Schonbauer CVM in die Mission gegangen. Mit dem Bruder Bär zusammen und Ricker und dem Emil Autenried waren es dieser Gustav Braun und Karl Scheible. Sie haben zusammen mit ihren Frauen Hospitäler aufgebaut und Schulen und Kirchen und Gemeinden gegründet, auf Pferderücken durch die Urwälder gegangen, um Gemeinde zu sammeln. Sie fühlen sich noch im hohen Alter mit uns verbunden. Könnt ihr erzählen von den Weiten von Westparaná, wo der junge Boden vor 20 Jahren gerodet, 3 Ernten im Jahr bringt, zuerst Sojabohnen, dann Mais und dann noch Weizen. Unheimlich großartige Eindrücke, eine mutige Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche in Brasilien, die sich den Missionsaufgaben stellt. Aber das Eindrucksvollste waren 2 Tage zusammen mit den Geschwistern von den Gemeinschaften in Brasilien, oben im Hochland von Mato Preto, das heißt Schwarzwald, das haben die auch. Und wir haben nachgedacht, was es da eigentlich ist mit der Gnade Jesu Christi. Das letzte Wort in der Bibel heißt ja, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen. Wir kennen das schöne Wort aus dem 2. Korintherbrief, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit allen. Und das ist mir so wichtig geworden, was wir da zusammengetragen haben. War faszinierender als die Weite der fruchtbaren Felder, die Macht der Gnade Jesu ist mir ganz neu aufgegangen. Und ich habe es mitgenommen, noch verpflichtender als die vielen Grüße, die ich bestellen soll. Ich möchte diese Macht der Gnade Jesu neu in mein Leben herein erbitten. Und ich möchte es auch in Schomburg hier in der Gemeinde nochmal noch viel wichtiger sagen, dass alles darauf ankommt, dass diese Gnade nicht bloß ein schönes Wort ist, sondern mein Trost, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, lass dir an meiner Gnade genügen. Eine Macht, selbst in einem schwachen Körper. Und da bin ich nach dem Heimkommen an den Predigtext gegangen für den heutigen Sonntag und denke, ach Herr, das ist aber herrlich, da steht laufend etwas von der Gnade drin. 2. Mose 34, der Predigtext, der uns in der Gemeinschaft der Kirchen DDR, Bundesrepublik und auch Brasilien zusammenbindet. Wie Mose zum 2. Mal zittert, die Höhe des Sinai steigt, um Gott zu begegnen, nachdem Israel sich vermessen hatte, die Herrlichkeit Gottes einzutauschen mit einem Götzenbild, einem Stierbild. Darf ich noch einmal vor Gott kommen? Wird er noch einmal einen Bund mit uns schließen? Und Mose stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Und Mose rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und tat Mose kund seinen Namen und rief aus, seinen eigenen Namen, Herr, Herr Gott, barmherzig und
gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da den Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose eilends zur Erde und betete an und sprach: Habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so komme der Herr in unsere Mitte, denn wir sind ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbesitz sein. Der Herr sprach: Sieh, ich will einen Bund mit euch schließen. Für den Mose wäre es Gnade gewesen, wenn Gott nicht den Lavastrom seiner Heiligkeit verzehrend über das Volk fallen lässt. Wenn der heilige Gott kommt, wenn ich seinen Namen anrufe, und wenn der mit der ganzen Glut seiner Heiligkeit bei uns erscheint, dann schmilzt er uns weg, dann verzischen wir. Habe ich Gnade gefunden, so komm noch einmal, führ uns noch einmal. Merken wir, das ist noch einmal ein ganz anderes Verständnis von Gnade. Wir haben es ja so verwässert. Wenn wir zu einem Menschen sagen, komm, mach's gnädig, dann ist das eigentlich das Gleiche, wie wenn wir sagen, komm, mach's halblang. Das ist bei uns Gnade. Und Mose hat gewusst, Gnade ist, wenn Gott mich noch einmal leben lässt, so wie wir singen, lass mich dein sein und bleiben, lass mich noch einmal so sein. Das wäre Gnade. Und Gott sagt, oh du dummer Kerl, ich verstehe es nicht anders. In meinem Innersten ist doch nicht der Zorn, ist doch nicht die Heiligkeit, die dich verbrennen will. Ich will dir mal sagen, mit wem du es zu tun hast, nicht bloß mit dem Herrgott, mit dem Jahwe, mit dem Ich bin, der ich bin. Sage ich dir mal meinen richtigen Namen, wer ich wirklich bin. Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, Geduld, von großer Gnade und Treue. In meinem Innersten brennt die Lavaglut der Liebe. Ja, aber da steht doch auch was, lieber Gott, dass du die Missetat der Väter heimsuchst. Ach, sagt Gott, hörst du es denn nicht? Ich bewahre meine Gnade bis ins tausendste Glied. Und wenn ich strafe, dann geht es bis ins dritte und vierte Glied. Das steht doch in gar keinem Verhältnis. 0,3%. Und selbst das, wenn wir die Bibel ernst nehmen, hat die Glut der Gnade Gottes zusammengeschmolzen. Viele Menschen haben schon sich erschreckt bei diesem Gedanken, dass Gott Sünde der Väter heimsucht. Wenn sie in einem Kinderbett saßen und das Kind in Fieber schrie, wird jetzt das Fluchen vom Großvater heimgesucht, dass das die Großmutter da ein bisschen mit dem Aberglauben hatte, wird meine eigene Gottvergessenheit am Kind heimgesucht. Die Bibel gibt verlässlich Auskunft, Gott hat das zusammenschnurren lassen, seinen Zorn. Jesaja 40 heißt es, tröstet mein Volk. Sagt ihr, dass ihre Sünde vergeben ist, denn sie hat ein Zwiefaches empfangen. Schon nach zwei Generationen sagt Gott, auf und durch wieder heim. Ich warte nicht das dritte und vierte Glied ab. Und wenige Jahrzehnte später, Hesekiel 18, die Väter sollen nicht mehr ihre Sünde den Kindern vererben, die Kinder sollen nicht mehr sterben für die Sünde der Väter, sondern wer sündet, soll sterben. Oder er bekehrt sich, dass er lebt. Sogar noch bei dem, der schuldig ist, gibt es eine Umkehr. Merken Sie, die Gnade Gottes, die breitet sich immer mehr aus. Die Gnade Gottes ist eine Macht, die auf unser Leben überspringen will. Der Mose hat gemeint, das sei bloß für ein paar Augenblicke wichtig, wenn uns bewusst wird, dass ich unwürdig bin. Jetzt, Herr, sei gnädig. Und Gott sagt, ich möchte doch mit meiner Gnade eine Kraft in dein Leben hineinkommen lassen, dass dich jede Stunde trägt, noch im Schlafen soll meine Gnade dich umfangen. Dein Denken soll eingebettet sein in meine Gnade. Deine Entscheidungen sollen durchwirkt sein von meiner Gnade. Deine körperliche Schwachheit soll getragen und geführt werden von meiner Gnade. Deine Trauer soll gehalten sein von meiner Gnade. Dass Gott uns nicht wegwirft, sondern annimmt, ist Gnade. Dass Gott nicht wegschaut, sondern seinen Blick auf uns gnädig ruhen lässt. Herr, hebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig, so hören wir es jedem Gottesdienst im Segen. Dass Gott auf uns schaut, mit Augen verliehen, ist Gnade. Es hat mich beschäftigt, wann habe ich eigentlich je einmal in meinem Leben um Gnade Gottes gebeten? Wann habe ich es für mein Leben abgerufen? Ich habe schon oft gebetet, Herr, mach mich klug, bin so dumm, ich sehe keine Lösung. Ich habe in Notlagen gebetet, lass mich deine Wunderkraft erleben. Herr, führe du mich. Die Heilung Gottes erbeten. Und habe sehr viele Gebetserhörungen erlebt, wie Sie auch. Wann haben wir die Gnade Gottes abgerufen, die uns Gott so wichtig machen will? Das ist mein Innerstes, mein Eigentliches, die Macht meiner Gnade. Weil wir da so bedürfnislos sind, so wie zugeschnürt, wenn es ums Allerwichtigste geht. Deshalb hat uns Gott seine Gnade noch einmal neu wichtig gemacht. Bei Mose hat er es hineingerufen, über dieses Gebirge des Sinai weg, so bin ich, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Der da Gnade bewahrt bis ins tausendste Glied, so bin ich. Aber in Jesus hat es uns anschaulich gemacht. Jetzt gibt es die Gnade, die mit Jesus verbunden ist. Johannes 1 heißt es, die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Was eigentlich Gnade ist, haben wir mit Jesus erst erfahren. Und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Wie wenn wir es erst jetzt entdecken können, was es überhaupt mit Gnade ist. Gott wollte uns nicht bloß etwas zurufen, nehmt's doch, sondern wollte uns etwas sehen lassen. Wir, die wir so auf Sehen aussehen, dass wir sagen, ja, sehr, dann gilt es, wenn ich es gesehen habe, nicht bloß gehört habe. Mit eigenen Augen gesehen. Gott hat uns in unsere Welt diesen Jesus geschickt und das Kreuz Jesu aufgerichtet, dass das Zeichen des gekreuzigten Jesus immer wieder in unserer Mitte ist, dass unser Auge drauf fallen kann. Du, das gilt. Wir wissen, wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane gerungen hat mit seinem Vater. Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir geht. So tröstlich, dass der Herr Jesus auch nicht bloß hoppla hopp ins Leiden hinein will, sondern muss denn sein. Vater, du bist doch barmherzig. Israel hat doch das bekannt, was wir vorher im Psalm gebetet haben, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, barmherzig. Und gnädig ist der Herr, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten. Lieber Gott, das müssen doch Menschen wissen, dass wenn sie schuldig sind, sie zu Gott kommen können. Du bist gnädig, du kannst Sünde vergeben. Du bist doch hoffentlich auch gnädig über mich. Warum soll ich an den Kreuzespfahl gehängt werden? Muss es sein? Ja, Jesus, gehe. Wir wissen es aus Johannes 3, so wie die eherne Schlange aufgerichtet war im Lager Israels und wer seinen Blick hob und dies Zeichen sah, wusste, Gott hat Rettung für mich bereit, so soll das Kreuz Jesu aufgerichtet sein. Man soll wissen, du, es ist in Kraft, es ist nicht bloß eine komische Idee von dir, dass Gott in die Welt barmherzig ist. Der erste, den der Herr Jesus mitgenommen hat als Frucht seines Gnadentodes, war ein Mörder. Und dann ist dem Thomas erschienen, dem Zweifler. Und dann ist dem Petrus erschienen, der ihn verleugnet hatte. Du, so ist die Gnade Gottes, wie du es an Jesus siehst, so. Für unwürdige Leute, dass Jesus sie ganz annimmt, ihnen seine ganze Liebe schenkt, ihren Zweifel überwindet durch sein Dabeisein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wie konnte der Apostel Paulus davon reden? Ich war ein Verfolger und Lästerer und Schmäher. Wenn einer ein Sünder war, dann war es ich. Aber, 1. Timotheus 1, es ist desto reicher gewesen, wissen Sie, wie es weitergeht? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die hat es geschafft. Mich herumgeholt. Die Gnade Jesus steht nicht in der Bibel, die wirkt sich in unserem Leben aus. 1. Korinther 15, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Die Gnade Gottes kann sich sogar auswirken, dass wir mehr schaffen können als andere und nicht jagen müssen. Die Gnade Gottes kann sich auswirken, dass wir selbst Tage des Leides tragen können. Ich habe zum Herrn gefleht, dass er die Krankheit von mir nimmt. Und er hat mir gesagt, lass dir in meiner Gnade gelingen. Denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Du kannst ein Klappergestell sein, Paulus, krank und trotzdem voll Gnade, voll ansteckender Kraft Gottes. Der Timotheus war magenkrank, war ängstlich, war jung. Und Paulus sagt, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade Jesu Christi. Mensch, du bist ein Kerle, wenn du eingebettet bist in die Gnade Gottes. Diesen Denkzettel hat uns Gott gegeben, uns, die wir oft so gar nicht begierig sind nach Gnade. Diesen Denkzettel Jesu, dass es die Gnade gibt, als eine Macht, die unser Leben verändern kann. Epheser 1, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ja, wie, was? So wie es Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jetzt sagen Sie vielleicht, so groß will ich gar nicht, das ist eine Nummer zu groß für mich, also ich will gar nicht, dass von meinem Leib Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und da sagt uns die Heilige Schrift, du, Jesus ist doch ganz praktisch für dich. Jesus ist gestorben. Für die, die fluchen, für die, deren Fantasie verderbt ist, die immer der ehrgeizig sind, für die Ungeduldigen. Er ist gestorben für jedes böse Wort, für all unsere Versäumnisse. Er ist gestorben für die, die an Gott schuldig sind. Wenn ich immer diesen Katalog ansehe, denke ich, da kann ich jeden Punkt ankreuzen. Das ist alles für mich. Und sagt die Bibel, dann ist das andere auch für dich. Das, was Jesus erworben hat. Er ist gestorben für unsere Sünden, dass wir Zugang hätten zum Vater. Er trug unsere Schuld, auf dass wir Frieden hätten. Dass wir die Gnade Gottes hätten, die Freude Gottes, die Macht, die es bei Jesus gibt. Jesus zahlt seine Gaben der Gnade nicht bloß in kleiner Münze aus, sondern, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben, wie die Sünde geherrscht hat zum Tod. Das haben wir alle erlebt, dass
wie eigentlich sagen können, das, was ich nicht will, das tue ich. Ich werde mitgerissen, die Sünde herrscht. Sagt der Paulus, und jetzt soll die Gnade herrschen. In eurem Leib zur Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen es für uns ganz neu abrufen. Es ist für Sünder, für schwache Leute da. So wie Sterben Jesu für Sünde da ist. Diese Macht, auf dass die Sünde nicht mehr herrsche in eurem sterblichen Leib, sondern dass die Gnade herrsche. Barmherzig, gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gnade und Treue. Wir wollen es neu für uns abrufen, bei uns gelten lassen. Wir wollen Leute der Gnade Gottes sein. Amen.